Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer vierten Folge von Bildlich gesprochen. Mein Name ist Sandra und ich bin Gründungsberaterin im Bildgründerzentrum in Kärnten. Heute sitze ich wieder neben meinem Kollegen Christopher, ebenso Gründungsberater im Bildgründerzentrum.
Hallo, liebe Zuhörerinnen.
Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchten wir nochmal schnell auf das Feedback von letzter Woche eingehen. In der letzten Folge war Manuel Heckmann, der Mitgründer von EQG, zu Gast. Christopher, worum ging es da gleich nochmal?
Da ging es im Wesentlichen um Themen wie Digitalisierung, als auch eben digitale Geschäftsmodelle, das Startup EQG und natürlich auch um Manuel Heckmann selber. Ich jedenfalls habe mich sehr gefreut, dass Manuel da war und das Feedback, was ich hierzu erhalten habe, war auch überwiegend positiv.
Ja, wer nochmal reinhören möchte, das war die Folge 3, Digitalisierung mit Manuel Heckmann. Heute haben wir aber auch wieder einen sehr spannenden und interessanten Gast da.
Ganz genau. Und ohne schon etwas vorwegzunehmen, unser heutiger Gast ist ein sehr bekannter Entrepreneur in Kärnten und eigentlich auch in ganz Österreich.
Da muss ich jetzt nochmal mit einer etwas philosophischen Frage reingrätschen. Das ist nämlich gesagt, ein sehr bekannter österreichischer Entrepreneur. Und da erwische ich mich, dass ich dann doch an einen männlichen Gast denke. Oder gibt's davon auch eine weibliche Verwendungsform?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage, darüber habe ich jetzt gar nicht so nachgedacht, aber vielleicht ist es ja Entrepreneurin. Aber nachdem dieser Begriff ja aus dem Französischen kommt, wo die Genderneutralität sowieso ein bisschen anders gehandhabt wird, denke ich, können wir uns mit Entrepreneurin zufrieden geben. Vielleicht hätte ich ja dann auch einfach sagen müssen, eine sehr bekannte Entrepreneur in Kärnten, aber das wird ja dann totaler Kauderwelsch. Aber lange Rede, kurzer Sinn, heute ist eine Entrepreneurin bei uns. Wir freuen uns, dass Anja Silberbauer heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Anja.
Hallo.
Anja, sehr schön, dass du da bist. Wir möchten gleich einmal mehr über dich als Person erfahren. Du hast ja verschiedene Studienabschlüsse hingelegt und dann auch bei verschiedenen bekannten Unternehmen außerhalb Kärntens gearbeitet. Und vor ungefähr 5 Jahren bist du dann zu Harmony & Care gestoßen als Marketingmanager ursprünglich. Wie ist es dazu gekommen?
Ich meine, es war schon der Master, warum ich den Magister oder Master in Kärnten gemacht habe, war ein reiner Zufall. Bin eigentlich als gebürtige Waldviertlerin, also ich habe zwar Kärntner Wurzel im Raum Radenthein von meinem Opa, aber es war ein reiner Zufall, dass ich überhaupt einmal an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt studiert habe. Das war die Fête Blanche der Grund eigentlich. ist eigentlich ganz witzig, weil ich war mit einer Freundin da und habe gesehen, es gibt überhaupt die Bernekurse, die Klagenfurt die Universität gibt. Und dann sind wir dann am Strandbad gesessen und haben gesagt, okay, cool, eigentlich Uni. Und habe dann damals war ich gerade mit dem Bachelor fertig und habe dann überlegt, okay, eigentlich wäre es ganz cool, nach dem Bachelor an der Wirtschaftsuni, an der WU in Wien, den Master in Klagenfurt zu machen, Bologna-System und vielleicht ein bisschen mehr 1-zu-1-Betreuung oder vom Schlüssel einfach generell besser. Und habe dann eben an der Alpen-Adria-Universität studiert. Und habe während dem Studium eigentlich schon gesehen, okay, Kärnten ist ein schöner Platz. Ich meine, alles, was so Richtung Work-Life-Balance ist, passt sehr gut. Habe dann auch schon mein erstes Praktikum bei der Kellag gemacht. Und für mich war es dann damals auch so, mit meinem Freund war die Überlegung, gehen wir wieder nach Wien zurück oder nicht? Und da er eigentlich schon einen sehr guten Job in Klagenfurt hatte und schon gearbeitet hat, haben wir dann eigentlich gemeinsam entschieden, ich bleibe da. Ich habe dann den zweiten Master, den ich eigentlich schon längst fertig machen wollte in Wirtschafts- und Recht, gesagt, okay, nach dem ersten, ich möchte eigentlich Berufserfahrung wieder sammeln und arbeiten gehen. Und da hat sich eigentlich durch das persönliche Netzwerk einfach ergeben, dass ich gehört habe, okay, es gibt 2 Gründer im Bildgründerzentrum. Mhm. Der eine kommt aus der IT, der andere aus der Psycholinguistik, aber der wirtschaftliche Teil fehlt eigentlich komplett. Und habe dann eigentlich nicht lange überlegt und die Rolle als Marketingmanager damals übernommen. Ich habe damals aber, das hört sich vielleicht hochtrabend an, einfach alles BWL-lastige gemacht, nicht nur Marketing. Und habe so eigentlich auch erste Erfahrungen im Bildgründerzentrum gesammelt, aber auch mit Startups, wenn ich ganz ehrlich bin.
Sehr cool. Und das ist ja dann bei dir relativ schnell gegangen, dass du ja circa ein Jahr später auch so richtig dann auch offiziell der CEO von Harmony & Care geworden bist. Wie kam es dazu eigentlich?
Ja, ich habe vielleicht ein bisschen eine untypische Gründerstory, weil ich halt nicht ganz am Anfang dabei war. Aber es war einfach so, wir haben damals relativ schnell, so wie die meisten Gründer, nach Investoren gesucht oder Kapital. Und haben dann schon, ich meine, ich bin im Jänner damals zum Unternehmen gekommen und im August haben wir uns für die 2-Minuten-2-Millionen-Show eben beworben und haben dann im Oktober schon die Aufnahmen gehabt quasi. Das Ganze ist dann im März oder April dann das Jahr drauf ausgestrahlt worden und es kam dann einfach auch von den Investoren die Bedienung, dass ich das übernehme. Und das war natürlich schon, ich war damals 26, war vor vier Jahren schon eine ziemliche Entscheidung, das zu übernehmen, einfach die Geschäftsführung mit allen Rechten und Pflichten zu übernehmen. Aber ich habe mir eigentlich gedacht, warum nicht? Ich habe das Unternehmen gekannt und ich wusste, dass es eigentlich einfach für die Zukunft einfach passen könnte und habe mir dann einfach getraut, das zu machen.
Ja, kann man dann eigentlich sagen, dass du in das kalte Wasser eines Startups geschubst worden bist, nachdem du ja bereits schon ein Jahr eher als Marketingmanager angefangen hast?
Ja, kalte Wasser komplett. Also ich habe zwar natürlich im Rahmen des Studiums International Management und auf der WU theoretisches Wissen sammeln können, wie baue ich Unternehmen auf und was sind die wichtigsten Punkte und die ganzen Theoriestrukturen, die man alle auf der Uni kennt, sind alle gut und schön, aber die Realität ist halt dann oft eine ganz andere. Ich habe mir zum Beispiel gefragt, wie schreibe ich die erste Rechnung? Muss da Rechnungsnummer 1 oben stehen oder kann ich das irgendwie verschleiern? Solche Sachen. Einfach die lernt man auf der Uni nicht, da muss man draufkommen. Oder die richtige Gesellschaftsform. Wir waren am Anfang eine offene Gesellschaft. Würde ich jetzt vielleicht nicht so machen. Können wir vielleicht später noch drüber reden und sind dann zu einer GmbH. All diese Sachen sind neu, vor allem halt auch diese doch nach einem Jahr sehr große Öffentlichkeitswirksamkeit durch die 2-Minuten-2-Millionen-Show. Da waren viele kalte Wasser dabei, aber ich glaube, mit jedem Sprung lernt man irgendwie und wird man selbstsicherer. Ich glaube, diese Selbstsicherheit ist auch sehr wichtig, wenn man gründet.
Du bist ja quasi eigentlich dann vom Mitarbeiter, also als Marketingmanager zum Gründer, ja, eigentlich in umgedrehter Reihenfolge geworden. Gibt es eigentlich im Nachhinein betrachtet irgendwelche Erfahrungen, die du eigentlich quasi verpasst hast am Anfang, wo du gern dabei gewesen wärst?
Ich meine, das Unternehmen wurde, glaube ich, 3 Monate bevor ich angefangen habe, gegründet. Das heißt, es war eh noch alles neu und alles frisch. Ich meine, vielleicht hätte ich mit meinem BWL-Wissen die Businesspläne, die es gegeben hat am Anfang und die ja ins Bildgründerzentrum eingereicht worden sind, nur mal überdacht, beziehungsweise hätte ich vielleicht persönlich die Pilotierungsphase anders gemacht, weil was bei uns sicher schon ein bisschen ein Problem war, dass wir nicht richtig pilotiert haben oder mit zu wenig Unternehmen. Also es wäre vielleicht was gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich gern gemacht. Oder hätte man vielleicht ein bisschen einen besseren Start oder leichteren Start hingelegt. Ich meine, sonst, es war jetzt kein Nachteil für mich persönlich, dass ich nicht ganz am Anfang dabei war, weil ich eh von beiden Gründern damals so aufgenommen wäre, wie wenn ich Gründer wäre. Und ich habe dann auch nach dem einem Jahr viele Anteile behalten und habe jetzt eigentlich die Mehrheit eben gemeinsam mit den Investoren am Unternehmen. Das heißt, auch von Anteilen oder Shares ist da jetzt nicht wirklich was anderes dabei. Ich sage nur, vielleicht hätte ich mir sogar am Anfang diesen Sprung gar nicht zugetraut, ohne dass das Unternehmen so steht. Also ich glaube, im Gegenteil, vielleicht war es sogar schon gut, dass es da so eine Grundstruktur gegeben hat.
Ja, so jetzt haben wir ja ein bisschen was zum Unternehmens Harmony and Care gehört und jetzt auch ein paar Informationen von dir erhalten. Und um jetzt nicht mit der Tür ins Haus zu fallen für unsere Zuhörerinnen, vielleicht kannst du uns ja nochmal ganz kurz erklären, was Harmony and Care denn eigentlich macht, beziehungsweise was denn euer Geschäftsmodell ist.
Ich meine, das ist lustigerweise, ich meine, das ist auch so typisch halt, also wir haben uns jetzt fünf Jahre sind wir quasi seit dem Start sind jetzt vergangen und es ist eigentlich eher so ein bisschen Harmony and Care GmbH, es ist eher so ein bisschen, sage ich so, Sammelsurium aus 3 Geschäftsstandbeinen, die wir mittlerweile haben. Das eine ist eben die Grundidee, auf die ich dann gleich mal vielleicht mit der starten wird. Das ist der Harmony Check, der einfach B2B, also Business-to-Business vertrieben wird. Dann gibt es seit 2 Jahren jetzt mittlerweile die Schiene Care Plus, wo wir als eigene 24-Stunden-Betreuungsvermittlungsagentur in Österreich auftreten, wo wir auch 100%iges Tochterunternehmen in Rumänien haben, SRL. Das ist dann B2C. Und das dritte ist jetzt auch noch ein größeres Demenztourismusprojekt mit dem Namen Vividus, wo wir eigentlich schon letztes Jahr starten wollten, aber wegen Corona halt gehindert worden ist, es eigentlich der Sinn daran ist, dass man Deutsche und vor allem vielleicht Wiener Demenzerkrankte gemeinsam mit den Angehörigen Urlaub machen lässt im Raumspital und das mit mehreren Hotels und einem Tageszentrum begleitet. Aber zur ersten Idee, warum hat es uns eigentlich gegeben? Also wir haben gesehen, eben, dass Betreuungskräfte in der 24-Stunden-Betreuung, also in der Betreuung von älteren Menschen, eigentlich immer zur Haustür von den Patienten geschickt werden, Betreuungskräfte, und man gesehen hat, okay, da wird eigentlich überhaupt kein Augenmerk gelegt, passen die Persönlichkeiten zusammen, und da hat sehr oft gekriselt, also gab sehr viele Wechsel in der 24-Stunden-Betreuung. Und da war die Grundidee oder der Grundidee nur, ich kann heutzutage sogar meine Sneaker individualisieren, aber eine Betreuungskraft, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche ist, das geht nicht. Und haben dann eben diesen Harmony-Check entwickelt, wo man sagt, okay, von einer Seite machen die Personenbetreuer und von der anderen Seite der Patient oder der Angehörige. Und wir haben dann am Anfang haben wir auch sehr viel herumgeduftet mit Geschäftsmodellen, wie können wir das Ganze bepreisen. Am Anfang haben wir zum Beispiel pro Match abgerechnet, sind aber dann draufgekommen, dass es eigentlich extrem viel problematisch in der Abrechnung ist und sind dann eigentlich zu Lizenzmodellen gegangen. Die Hauptkunden für das Produkt oder Projekt sitzen eigentlich für Harmony and Care in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien. Und dadurch, dass wir gesehen haben, dass der österreichische Markt halt nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir dann eigentlich auch mit Care Plus, also mit der 24-Stunden-Betreuungsvermittlung gestartet danach.
Und aufgrund dieses Prozesses, also des Matchings, werdet ihr mitunter auch Tinder für den Pflegebereich genannt. Ist das okay für dich, weil das schon mal eine gute Idee geben kann, oder findest du, dass euch das ein bisschen zu sehr reduziert auf jetzt nur dieses Matching selber oder zumindest auf diesen Namen Tinder eigentlich?
Ich meine, ich finde, Tinder ist eine ganz gute Beschreibung, zumindest für Leute in unserer Altersgruppe, dass man das Ganze versteht. Ich habe aber auch schon sehr oft gemerkt, dass Leute vor allem über 50 oder so mit Tinder, die können sich gar nichts darunter vorstellen. Das heißt, man muss natürlich auch immer bei sowas ein bisschen aufpassen, mit welcher Zielgruppe man gerade spricht, damit man das erklärt. Also es funktioniert für einen Startup-Pitch, glaube ich, ganz gut. Aber man muss halt immer schauen, wem man das sagt. Aber ich sage sonst, ich finde es oft gut, wenn man Ideen einfach irgendwie mit Vergleichen, Vergleiche herstellt, damit man sich mal eine Grundidee vorstellen kann, habe aber kein Problem, dass es jetzt salopp ist. Ich meine, wir sagen, richtigerweise finde ich es eher oder vielleicht eher vergleichen könnte man es mit Parship, weil das halt doch nicht nur mit Vision funktioniert, oder funktionieren soll. Habe das Glück, beides noch nicht wirklich ausprobiert zu haben. Zu Marketingzwecken habe ich Parship aber schon ausprobiert, muss ich auch sagen, weil ich mal wissen wollte, was da eigentlich für Fragen gefragt werden in der Partnervermittlung. Es war ganz spannend.
Ja. Das heißt, bei euch läuft ja das Matching eben auf Basis von einem Fragebogen ab. Wie habt ihr den Fragebogen entwickelt und wie läuft das heute in der Realität am Markt wirklich ab?
Ich meine, am Anfang gab es der Fragebogen war über 300 Fragen stark, weil man muss sich das einmal vorstellen, wir wollten nicht immer irgendwie so einen Zeitungstest, den man ja irgendwo kennt aus Frauenmagazinen oder sonst was, so herstellen, der keine validen Daten liefert. Also deswegen war es einmal wichtig, dass man mit einem großen Testkonstrukt anfängt. Und wir haben eben gemeinsam, dadurch, dass wir einen Psycholinguisten im Team haben und auch eine Psychologin, haben wir da einfach ein großes Sample an Fragen einmal zusammengestellt und das immer wieder getestet und runtergebrochen, welche Fragen machen Sinn, welche Fragen liefern auch valide Daten, und haben den jetzt eben auf circa 60, 70 Fragen runtergekürzt, die so circa zwischen 15 und 20 Minuten bewältigbar sind. Ich meine, die Betreuungskraft macht den Fragen immer in ihrer Muttersprache, das sei es sehr oft Rumänisch, Slowakisch, Ungarisch, Polnisch und so weiter. Und der österreichische Kunde oder der deutsche Kunde macht den Fragebogen dann in seiner Muttersprache natürlich. Meistens füllen dann den Angehörigen aus und dann schauen wir eben, welche der frei verfügbaren Betreuungskräfte zuerst muss natürlich pflegerisch passen, aber dann schon von der zweiten passt persönlich dann auch zum Patienten. Und dann sieht man eben so ein Score oder ein Resultat, inwieweit eben die Betreuungskraft zum Patienten passt. Und da gibt es dann 3 Stufen, passend, nicht passend oder sehr gut passend. Und es gibt zumindest einmal erste Indikation ab, okay, sollte dieses Betreuungsverhältnis beginnen lassen oder nicht.
Als junger Mensch war mir jetzt gar nicht bewusst, wie wichtig es eigentlich ist, dass es zwischen der Pflegekraft und dem Patienten auch harmonieren muss.
Ich meine, ich habe es von meinem persönlichen Umfeld schon damals ein bisschen gesehen. Es gibt in Österreich ja sehr viel 24-Stunden-Betreuung. Also wir haben insgesamt über 70.000 Betreuungskräfte in Österreich, die bei der Wirtschaftskammer gemeldet sind. Das heißt, man kennt immer wen. Und ich habe schon so vom Hören und Sagen ein bisschen mitbekommen, dass eben da sehr oft natürlich die Chemie nicht passt und dass es da sehr viele Wechsel gibt und da ein bisschen Unruhe besteht. Aber natürlich recht viel mehr beschäftigt man sich als junger Mensch nicht mit dem Thema Pflege oder Betreuung. Das kriegt man so vielleicht ein bisschen mit, aber im Studium und so weiter, glaube ich, ist auf so, sage ich mal, die Silver Generation als Business-Konzept oder Marketing-Konzept nicht wirklich eingegangen worden, was ich finde, was aber fehlt, weil die Leute vor allem jetzt immer älter werden und natürlich auch im Marketing oder als Zielgruppe immer mehr adressiert werden sollen.
Ganz eine kurze Frage noch jetzt, diese Corona-Situation, wie sie aktuell ist. Man hat da ja auch in den Medien viel drüber gehört, dass es immer wieder Thema war, dürfen Pflegekräfte einreisen, dürfen die zu ihren, zu pflegenden Personen. Habt ihr das in eurem Geschäftsmodell eigentlich auch gespürt, gemerkt? War das für euch ein wichtiges Thema da jetzt? Oder ist es von einem Geschäftsmodell eigentlich weitgehend unabhängig?
Ja, ich meine, mit Care Plus spüren wir das total. Also wir sind täglich davon betroffen, weil wir ja selber Betreuungskräfte vermitteln und das halt aus Rumänien und Ungarn. Das heißt, wir lassen alle testen, bevor sie nach Österreich kommen. Oft haben die dann, und der Test, der darf ja zum Beispiel nur 72 Stunden, mit dem darf man nur 72 Stunden, ab dem man gemacht hat, diesen PCR-Test über die Grenze. Das heißt, wir haben sehr oft dann ganz kurzfristige Personalausfälle, die wir dann ganz kurzfristig neu besetzen müssen, weil dann 20 Stunden vor Transportbeginn rauskommt, dass die Betreuungskraft positiv ist. Und das Wichtigste ist, dass man die Leute in Österreich nicht unbetreut lässt, also ohne Betreuungskraft. Und das bindet sehr viel Zeit und Ressourcen, wie man sich vorstellen kann. Und ich meine, wir sind heute jetzt wirklich international oft von Gesetzesgebungen in Rumänien, die oft über Nacht kommen, abhängig. Ich meine, seit heute gibt es zum Beispiel in Temeswar, wo wir heute, das ist in der Nähe der ungarischen Grenze, gibt es einen kompletten Lockdown. Das heißt, man kann nicht mal mit in die Stadt rein. Also die Straßen sind blockiert, weil die haben auf einmal so hohe Corona-Zahlen und das kommt von einem Tag auf den anderen. Und ich meine, da ist natürlich schon für mich ganz, ganz wichtig, dass ich eigentlich schon International Management studiert habe, damit ich ein bisschen ein Gefühl hat für die Sachen heute Abend und für kulturelle Verschiedenheiten insgesamt. Aber Corona spielt bei uns mit. Es werden viele ältere Menschen, sind jetzt schon Gott sei Dank geimpft, also unsere Kunden von Care Plus, sehr viele davon. Die Betreuungskräfte lassen sich gerade impfen. Also ich habe auch schon die erste Teilimpfung von AstraZeneca erhalten. Es ist aber natürlich für uns ein großer Erklärungsbedarf. Man sieht ja auf Social Media, dass sehr oft über die Impfungen sehr zweischneidig gesprochen wird da. Und ich meine, da gibt es auch eine gewisse Aufklärungsrolle, die wir übernehmen müssen, damit man da halt einfach sagt, wir kommen aus der ganzen Misere irgendwann einmal raus. Und wenn Impfungen eine Lösung sind oder die einzige, dann müssen wir halt die Leute aufklären und ausbilden.
Mich würde jetzt in dem Zusammenhang auch interessieren, wir haben ja über das Matching gesprochen, konntet ihr selbst in dieser Zeit irgendwie, wo ja Pflegekräfte einspringen mussten, noch am Matching bis zu einem gewissen Grad festhalten?
Ja, also was man schon sehen konnte, dass natürlich, wir haben kurz mit Care Plus vor Corona angefangen, also im Jänner letzten Jahres, also es war 2 Monate, bevor eigentlich Covid ein richtiges Thema gespielt hat. Und da haben wir eigentlich schon, muss man sagen, 6 bis 7 Betreuungskräfte immer als Kandidaten oder als passende Auswahl gefunden. Und jetzt sind es halt dann meistens nur mehr 2, 3. Einfach viele wollen zurzeit gar nicht arbeiten oder können nicht. Und das ist natürlich schon, dass man weniger Personalauswahl hat und natürlich nur bedingt aufs Matching zurückgreifen können. Aber ich sage, ein Matching ist besser als wie keines. Deswegen ist es natürlich ein bisschen reduziert zurzeit.
Ja, jetzt würde ich aber auch ganz kurz nochmal zurückspringen zu deinem Input von vorher. Da hattest du gesagt, dass ihr natürlich auch Verantwortung übernehmen musst und da in so eine gewisse Vorbildsfunktion auch schlüpfen müsst, um das Bewusstsein für Impfungen beispielsweise zu erhöhen. Darf ich fragen, wie ihr das denn momentan macht, außer jetzt vielleicht zu sagen, dass wir haben uns jetzt geimpft und wir leben noch. Wie macht ihr das aktuell?
Ja, es ist wirklich meistens sehr plakativ. Also ich habe mit damals, wie ich in Klagenfurt an der Messe impfen war, habe ich mich mit der Ärztin gemeinsam fotografieren lassen und habe das alles auf Social Media und in den Newslettern und auf allen Kanälen reingespielt, weil man als Geschäftsführerin dann eigentlich wirklich dieses Plakative hilft in dem Sektor wirklich am meisten. Ich meine, es hilft einfach auch, dass man sagt, okay, bitte nicht alles, was auf Facebook da herumschwirrt, an News immer alles glauben und halt auch nur gewissen Quellen einfach auch Glauben schenken. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und einfach auch die Ängste verstehen lernen, dass es da verschiedene Ängste gibt und auf die eingehen und nicht nur sagen, okay, na, das ist so und das müsst oder sollt alle impfen. Ich glaube, man muss den Leuten wirklich auch zuhören und schauen, dass man da am Gesamtkonzept irgendwie was macht. Aber halt auch, wir melden teilweise die Betreuungskräfte, weil die vielleicht nicht so online oder digital fit sind, zu den Impfungen an. Also das macht sogar teilweise mein Büro. Also wir helfen da auch bei allem, was so administrativ teilweise anfällt, wenn sich jemand nicht auskennt.
Ja. Ja, super, vielen Dank. Jetzt müssen wir thematisch nochmal wieder insofern den roten Faden reinbringen, dass ich dich vorhin gefragt hatte, dass ja die Harmonie denn dann eigentlich auch passen muss. Das hattest du ja letzten Endes durch deine Aussage untermauert. Die Frage, die zumindest dann eben Sinn macht in diesem Kontext, ist, wie diese Fragebögen denn dann eigentlich evaluiert werden von eurer Seite, sodass dann auch dieser Matching-Prozess stattfinden kann.
Ich meine, wir haben zum Schluss, also zum letzten Teil vom Test, haben wir so Feedback-Fragen. Erstens einmal, wie der Test empfunden worden ist von beiden. Wir haben dann natürlich auch gewisse Fragen, die repetitiv sind. Das heißt, dass man einfach sieht, okay, sind die Angaben richtig, vor allem aus Betreuungskräfteseite, richtig gegeben worden oder ist da einfach, hat man da irgendein Idealbild nachgeeifert, wo man sich gedacht hat, okay, das ist jetzt, das sollte man jetzt so angeben von den Antworten. Und wir fragen dann schon einmal im Monat quasi nach, wie zufrieden ist man mit der Betreuungskraft. Und dann sehen wir natürlich auch bei diesen Werten, wenn das Matching ist, das Ergebnis sehr passend war. Man sieht dann jedes Monat, okay, das sind wirklich sehr passende Werte und die Beziehung passt da weiter so hin. Sieht man ja, wie gut das Matching war, wenn man dann sieht, okay, die Beziehung geht dann auseinander, also die Werte gehen dann auseinander, dann kann man sich dann auch irgendwie denken, okay, wie gut war das Matching und man entwickelt natürlich dann auch schon ein bisschen so ein, ich will jetzt nicht sagen Marktbild, weil es geht um Menschen, das wäre da sicher vermessen zu sagen, aber man findet einen gewissen Bereich, wo man sagt, die Betreuungskraft ist bei dem Patienten sehr gut und man kann natürlich dann auch später Sachen leichter evaluieren und messen. Hm.
Harmony and Care ist auch ein Geschäftsmodell, das im Inspire Lab in Klagenfurt immer wieder aufgegriffen wird. Und ich war da mal dabei und habe das mitverfolgt, wie da junge Studierende eigentlich die Idee von Harmony and Care aufgegriffen haben und daraus eben versucht haben, selber ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Ich kannte natürlich die Realität, aber es war total spannend zu sehen, wie die an diese ganze Pricing-Sache und so weiter rangegangen sind. Und du hast ja auch schon kurz vorher angesprochen, dass das für euch nicht immer ganz so klar war, wie ihr mit dieser Idee auch Geld verdienen könnt. Wie funktioniert das jetzt im Endeffekt bei euch?
Ja, ich meine, was ich gerne mal sehen würde, ich würde echt gerne mal so vom Inspire Lab die Studenten sehen, wie sie das machen, weil das ist irgendwie schade. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir es aufgebaut haben. Es ist auch schon wieder 3 Jahre her, glaube ich. Aber ich würde echt, das würde mich persönlich erst interessieren, was da draus gemacht wird. Vielleicht würde man nur ein paar interessante Antworten oder sogar Sachen sehen, die man ändern könnte.
Den Wunsch kann man sicher weiterleiten.
Ja, das wär ganz interessant, glaube ich. Na, aber generell, sage ich mal, wir haben auch angefangen, pro Match zum Beispiel zu verrechnen. Wir haben aber gesehen, erstens waren wir dann ein bisschen auf dem Kunden, also auf B2B-Kunden, dann haben wir uns verlassen müssen, dass uns der die richtigen Anzahl der Matches gibt. Und dann war das natürlich zum Abbrechen immer Katastrophe. Und im Endeffekt sind wir dann eigentlich so vorhergegangen, dass man gesagt hat, okay, wie viele Patienten, also wie viele Kunden hat ungefähr einer unserer B2B-Klienten und dann haben wir halt Jahreslizenzen vergeben, wo man sagt, okay, man kriegt einmal eben eine größere Summe und dann braucht man aber nichts dazwischen abbrechen oder eben von den Patienten messen. Und das hat sich eigentlich als ganz erfolgreich dargestellt. Also es wäre die einfachere Lösung, die wir ganz am Anfang gedacht haben, war dann eigentlich die, für die wir uns zum Schluss entschieden haben und die jetzt eigentlich ja sehr marktüblich ist.
Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal so ein Deep Dive in die Vergangenheit machen. Das heißt, wenn man sich mal so die vergangenen Jahre anschaut, also welche Entwicklungen ihr genommen habt hinsichtlich des Geschäftsmodells beziehungsweise des Geschäftsfeldes, was kannst du uns denn dazu sagen?
Ich glaube, man muss sagen, es kommt immer anders, wie man denkt oder wie man plant. Ich glaube, deswegen, das kann ich auch nur Gründer mitgeben. Also egal, was der Businessplan der erste so beinhaltet, es wird komplett anders, wie man denkt. Also ich glaube, bei 99%, vor allem, wenn man vielleicht vorher noch nie was gegründet hat. Vielleicht, also ich glaube, jetzt, wenn man einmal schon mehrere Sachen gegründet hat, dann wird man ein bisschen fitter, was so Prognosen und so auch betreffen. Wir haben halt einfach gemerkt, okay, das Rechtsmodell ist ein wichtiges zum Beispiel, das habe ich eh schon am Anfang angesprochen. Wenn man Investoren sucht, ist es mit einer OG oft ein bisschen problematisch, weil das einfach mit einer GmbH einfach leichter mit den Haftungen des Vehikel geht. Da hat uns damals zum Beispiel, ich glaube, nach einem Jahr die Umgründung fast 10.000 Euro gekostet. Das ist schon ein Haufen Geld für junge Gründer, dass man eigentlich, wenn man es vielleicht mit einer gründungsprivilegierten GmbH, also mit einer kleinen GmbH in Volksmund sagt, vielleicht besser schon machen hätte können. Wir haben ja da gemerkt, okay, das Team kann sich verändern. Wir sind jetzt zu dritt gestartet und jetzt sind wir nur mehr zu zweit. Ich sage auch, es ist immer, ich glaube, es ist gut, wenn man nicht alleine gründet, also wenn man das mit mehreren Leuten macht, aber es kann sich natürlich auch durch die Jahre hinweg einfach Sachen entwickeln, dass das halt immer mehr mit einem Anfangsgründungsteam dann bewältigbar ist. Sonst haben wir halt auch gesehen, wir haben halt einfach teilweise, wenn das kann man dann kann man später auch noch, man muss glaube ich schauen, dass man immer sehr viele Pilotierungspartner hat. Und man muss halt, wenn man den Markt dann nach einer Zeit sehr gut kennt, dann weiß man vielleicht auch wirklich noch besser über die Bedürfnisse Bescheid. Also wir haben eben deswegen dann auch Care Plus gegründet, weil wir gesagt haben, okay, das passt einfach, wir sehen da einen großen Markt und haben dann auch vom Gefühl den Markt schon besser bewirtschaften können. Wir haben auch gesehen, dass es vielleicht, auch wenn man sagt, man möchte in Österreich alles pilotieren, aber oft ist der österreichische Markt einfach zu wenig innovativ, warum nicht vielleicht doch gleich nach Deutschland gehen? Also das sind auch so Sachen, die wir halt einfach gelernt haben mit dem Weg. Und es gibt im Pflege- oder vor allem im Betreuungsgebiet für ältere Menschen 100.000 Geschäftsideen, die uns im Kopf immer wieder kommen, weil ich sage, der Markt ist noch relativ offen und da passiert relativ wenig, weil es vielleicht nicht der Markt ist, der super sexy ist, aber ich sage, was man schon machen kann bei dem Markt, der ist super nachhaltig und man kann wirklich was bewirken, weil was wir ja mit Harmony in Care sehen, wenn die Leute gut gematcht sind, im Endeffekt, dann freut es das Leben auch mehr, dann leben sie wieder länger und dann passt es halt da, wenn es in der Beziehung mit der Betreuungskraft passt, dann geht es mir am besten. Ich glaube, so ein Feedback erhält man nur in unserer Branche, wo man sagt, okay, da kann man jetzt wirklich irgendwie was damit wirklich vielleicht bewirken bei den Menschen.
Schön, ja, schöner Gedanke, wenn man das auch in sein Business mit einfließen lassen kann, ja. Anja, du bist bei manchen unserer Gründer ja auch dank genau solcher Tipps, wie du sie gerade uns erklärt hast, ein sehr beliebter Ansprechpartner, weil du ja auch selbst da im Bild bei uns warst und auch jetzt aktuell eigentlich noch unser Go-to-Market-Förderung nutzt. Vielleicht kannst du ganz kurz ein paar Worte sagen, was dir oder euch das Bild auch geholfen hat.
Ich meine, für uns war das Bild, ich glaube, bei uns war es halt so, wir haben einfach so Beratungstipps sehr oft gebraucht. Wir waren alle frische Gründer und das hat halt enorm geholfen, dass man sagt, okay, wir waren auch eben wirklich in den Räumlichkeiten des Bilds. Wir waren ja sehr lang sogar im Bild, ich glaube fast 1,5 Jahre in den Räumlichkeiten dann später. Und das hat einfach mit den anderen Startups enorm geholfen, egal ob man sie beim Kaffee trinken gesehen hat oder halt den Berater immer wieder. Man hat einfach sehr viele Tipps und Ratschläge bekommen. Und ich sage, die Community war damals einfach auch, wir waren sehr viele coole Startups, glaube ich, in unseren Jahren. Und wir haben uns einfach gegenseitig so viel geholfen. Aber auch dieses Umfeld aus Beratern und Tipps und Förderungs, Hinweise hat natürlich geholfen, dass wir jetzt dort sind, wo wir sind. Ich meine, wir haben uns ja damals zum Beispiel auch vor der Show, ist uns sehr viel beraten worden, oder diese ganzen Workshops, die gibt's ja, glaube ich, heutzutage auch nur immer, wie pitcht man richtig und wie kann man einen Vertrieb aufsetzen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man solche Workshops durchläuft. Also was lernt man auch mit einem BWL-Studium auf der Uni nicht wirklich. Also ich sage, das Bild hat uns immer geholfen und ich glaube, das Bild für die Szene einfach wichtig ist, dass es eine Startup-Szene in Kärnten gibt und dass es immer wieder Leute gibt, die gründen wollen und Lust aufs Gründen haben und das dann auch wirklich durchziehen.
Also wo wir unseren Gründerinnen auch immer weiterhelfen, also ich zumindest meinen, Sandra wird das bestimmt auch machen, da gehe ich mal ganz stark davon aus, ist natürlich eben auch das Wertversprechen so anzupassen beziehungsweise so zu optimieren, dass man natürlich einen richtigen Nutzen auch für die entsprechende Zielgruppe darstellt. Und im Zuge dessen ist es ja auch immer wichtig, so einen Hypothesentest zu machen, um eben, wie gesagt, das Wertversprechen zu konkretisieren. Wie habt ihr das denn damals gelöst? Weil eure Zielgruppe ist ja dann quasi eine ältere, beziehungsweise dann wahrscheinlich die Töchter oder Söhne der Älteren. Wie seid ihr das denn damals angegangen?
Ich meine, wir haben mit sehr vielen Leuten einfach gesprochen, die 24-Stunden-Betreuung eben mit Angehörigen, die daheim haben und auch, was sie wünschen. Und einfach da einen gewissen Katalog einmal festgestellt, was es eigentlich braucht Richtung Matching, Richtung Testing. Wir haben natürlich auch mit sehr vielen Agenturen gesprochen, was für sie leistbar wäre und was sie machen wollen. Und der Grundtenor war da generell einmal sehr positiver. Muss aber auch immer sagen, und das ist vielleicht wichtig, dass die Leute uns immer sehr viel Positives mitgegeben haben und oft war das vielleicht zu gut gemeint und wir waren uns zu sicher, was wir machen und es wäre oft besser gewesen, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr, nicht Kritik, aber zumindest ein paar Ratschläge gekriegt. Also wir sind da damals 2015/16 sehr positiv befeuert worden und selbst da, also wie wir eh schon die Werteversprechen und alles getestet haben, wäre es vielleicht noch notwendig gewesen, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr eben Kritik bekommen oder ein bisschen mehr sehen, wie der Markt aufgebaut ist. Also ich glaube, da, das darf man nie zu kurz kommen lassen. Wenn man es zu kurz kommen lässt, dann haut es dann später mal ein bisschen um oder man fängt ein bisschen zum Wankeln an. Also hätte man vielleicht damals auch noch genauer machen können.
Bei euch war es ja überhaupt auch schwierig, weil ihr einerseits ja die Älteren als quasi Endnutzer oder Endkonsumenten eurer Leistung auch habt, aber ja eben andere, die vielleicht dann den Fragebogen teilweise ausfüllen und dann aber natürlich die Pflegekräfte selbst oder auch Pflegekräftevermittler. Ich weiß nicht, wie ihr da jetzt zusammenarbeitet, aber es waren ja sehr viele verschiedene Stakeholder, die ihr da überzeugen musstet.
Ja, ich meine, es war wirklich nicht leicht. Also man muss dann schon sagen, vor allem bei den großen Organisationen in Österreich war es halt auch das Problem. Du sprichst oft mit den Führungskräften in der Organisation, die sagen, ja, das will ich, das ist Digitalisierung, das ist Innovation, perfekt. Aber du kommst in diesen Besprechungen ja oft nicht zum Mittelmanagement dazu. Und die haben halt dann sehr oft Restriktionen oder Gedanken, wo man sagt, okay, wird durch so ein Matching vielleicht meine Arbeit oder mein Arbeitsvolumen gekürzt? Braucht man mich dann noch als Recruiter und so weiter? Und das haben wir am Anfang halt auch nicht so vorhergesehen und wir haben dann auch geschaut, nachdem wir das gelernt haben, okay, ich muss das Mittelmanagement irgendwie mit einbinden und haben auch schon gesagt, bei Terminen bitte nehmt jemand mit, weil es bringt nichts, wenn die Führungskräfte davon überzeugt sind, aber das Mittelmanagement sagt und das lehnt das ab in der Durchführung oder schon vorher in der Pilotierung. Und ich glaube, das ist wichtig. Die Betreuungskräfte mussten dann durch die Führungskräfte, durchs Mittelmanagement überzeugt werden, dass die halt beim Pilotierungsprozess mitmachen. Auf die hat man gar keinen Zugriff. Also man muss sich dann wirklich immer überlegen, auf wen habe ich überhaupt Zugriff und wie kann ich dann gehen und wer ist der Kunde dann auch im Endeffekt. Also bei uns waren es ja wirklich eben die Vermittler und weniger die Familien und die Betreuungskräfte, die sie dann vermittelt haben. Also.
Das heißt, die Vermittler haben das dann auch der Zielgruppe oder bei der Zielgruppe dann entsprechend positioniert. Wie ist es denn bei der älteren Zielgruppe angenommen worden zunächst, beziehungsweise welche Wege wurden dabei gewählt? Weil ich glaube ja, dass man, wenn man ein neues Produkt auf dem Markt launcht, ist es wahrscheinlich erstmal nicht so einfach, das der älteren Zielgruppe oder eben, wie gesagt, eben den Söhnen und Töchtern erstmal insofern schmackhaft zu machen, dass sie das natürlich jetzt dann auch gleich in Anspruch nehmen.
Ich meine, das Lustige war, dass die Angehörigen wollten das dann auch sehr, sehr bald, weil die einfach einen Nutzen gesehen haben, dass da, ich meine, die haben einfach die Leute, die diese Wechsel schon erlebt haben, die haben einfach diesen Need schon gehabt. Aber das war lustigerweise, dass man einen Fragebogen ausfüllt, dass man den richtigen kriegt, eigentlich nie so das Thema. Es waren eher die Vermittler, die gesagt haben, diese Zusatzarbeit, die mag ich mir nicht antun und ich mag die Daten nicht hergeben, Datenschutzgrundverordnung, für uns den Vertrieb, wie komme ich dann wirklich zu den Führungsebenen dazu? Ich meine, wir haben da einfach teilweise neue Wege gewählt, wo ich gesagt habe, okay, wir wollten nach Deutschland, okay, dann schaue ich aber mal auf LinkedIn, welche der Geschäftsführer sind auf LinkedIn, und ich habe die einfach dann, weil sonst telefoniert man sie ja oft zu Tode, auf LinkedIn mit meinem Profil angeschrieben und mir vorher gescheit das LinkedIn-Profil natürlich auch hergestellt, das vertrauenswürdig ausschaut. Und siehe da, also wirklich 70% haben zurückgeschrieben und haben sie dann einmal gesagt, okay, telefonieren wir mal. Also ich glaube, man muss im Vertrieb oft sehr kostengünstige Wege dann auch aussuchen, die dann halt auch nachhaltig sind. Und da war LinkedIn für uns als Gründer ein sehr kostengünstiges Medium, das zu tun.
Genau, trotzdem ihr auf kostengünstige Wege geachtet habt, habt ihr ja relativ schnell über 2 Minuten 2 Millionen auch Investoren in euer Startup gelassen. Abgesehen jetzt vom Investment natürlich selbst auch, oder wenn wir vielleicht auch kurz über das Investment reden, hat es natürlich auch einen enormen Werbewert, wenn man in so einer Fernsehsendung auftritt. Inwiefern hat euch das wirklich weitergeholfen?
Ich meine, uns hat es schon umgehauen, weil ich meine, damals hat Puls 4 ja, sie haben uns als Startup auch wirklich sehr gut gefeatured, also sie haben ja schon einen Vorspann in Kärnten gedreht und dann waren wir eben bei 2 Minuten 2 Millionen schon recht lange halt da. Wir haben die nächsten Tage sind wir einfach überrannt worden mit, wir haben sogar Schreibmaschinenbriefe erhalten, wie sehr man das braucht, also so richtige Fanbriefe, was wirklich natürlich, das haben wir gebraucht damals, also wir haben diesen Auftrieb, damals wir waren eh so, schon so unsicher, wie es mit uns weitergeht, und es hat uns einfach so eine Kraft gegeben, und noch heute erinnern sich Leute an uns, also die war jetzt schon fast 4 Jahre her, die Fernsehshow, die Ausstrahlung, die erste. Und wenn die jetzt 24-Stunden-Betreuung brauchen, melden sie sich bei uns. Also wir kriegen da jetzt noch immer 3, 4 Anfragen im Monat. Also es bleibt schon in den Köpfen. Also man darf sich über diesen Marketingwert der Show, das macht was. Und wir haben das Glück gehabt, wir waren im Nachgang noch einmal im Fernsehen bei Erfolgsstories und dann noch letztes Jahr, das hat uns halt wirklich viel geholfen, bei Haselsteiners Top 5 Startups, wo eben von Herrn Haselsteiner die Top 5 Startups vorgestellt worden sind, waren wir dann auch nochmal dabei. Und das ist, da haben wir letztes Jahr unter Corona dann quasi jetzt einmal ausgestrahlt worden. Ich meine, das war fast so viel wie bei der Show, bei der 2 Minuten 2 Millionen Show an sich. Also ist schon, hat schon einen großen Werbewert und ist für uns auch sehr wichtig. Und ich glaube, Pflege ist was ein sehr sensibles Thema ist. Und wenn man da einen vertrauenswürdigen Investor hat, den man kennt und der vielleicht ja, uns einfach unterstützt, ist das sehr viel wert.
Ja, und euer Geschäftsmodell bzw. eure Idee, die setzt sich ja eigentlich genau in das Thema der Demografie rein. Demografie selber ist ja ein sehr relevantes und natürlich auch ein wichtiges Thema. Die Gesellschaft wird immer älter, die Lebenserwartung steigt, gleichzeitig aber wird eben auch die Schere zwischen Arm und Reich größer. Wie analysiert ihr denn solche gesellschaftlichen Themen für euch und was macht ihr dann eben damit für euch?
Ich meine, es ist halt immer das Thema, vor allem, ich meine, heute ist Tag der Frauen, also das, was wir halt bei Care Plus sehen, im B2C-Geschäftsbereich ist, dass einfach Frauen eine sehr, sehr kleine Pension haben, sehr oft eine Minimumpension und sie 24-Stunden-Betreuung eigentlich an sich, wenn da keine Angehörigen dazu zahlen, gar nicht leisten können. Es geht ja dann mit einem Pflegegeld aus, obwohl in Österreich haben wir Pflegestufe 1 bis 7. Und je nach Pflegeaufwand kriegt man dann schon bis zu 1.600 Euro. Aber ich sage, das ist halt natürlich schon erschreckend, dass man sagt, okay, es gibt ja eigentlich dann keine einzige Wahl mehr, vor allem für Frauen, außer entweder Pflegeheim oder dass die Angehörigen pflegen. Ich meine, da können wir jetzt auch nicht so viel machen, außer dass wir halt beim Angebot immer schauen, dass es halt irgendwie leistbar wird. Aber ich sage, Minimumpension, das ist nie leicht. Und ich sage, Lebenserwartung wird länger, aber die Pflege braucht es meistens länger. Also wir sehen ja, dass in den nächsten Jahren der Anspruch oder der Bedarf nach einer Betreuung im Alter, wenn dann zunehmen wird, weil man ist nicht länger dann gesund, sage ich jetzt, obwohl man länger alt wird. Man ist halt dann öfter halt einfach länger krank. Man kann eh noch sehr viel machen, aber braucht halt gewissen Maßen Unterstützung. Und ich glaube, da braucht es halt einfach sehr viel Startups und sehr viel Förderungen und Fördermodelle, dass sich das halt alle für alle irgendwie ausgeht. Ich meine, zurzeit ist der österreichische Staat ja so, dass du sagst, es gibt keinen Pflegeregress, das heißt, ins Pflegeheim kann zumindest jeder Pflegestufe 3, der es benötigt, und es ist für jeden leistbar. Aber es wird ein Thema sein, wenn du dann daheim betreut sein wirst, ist halt zurzeit nicht für jeden leistbar. Das muss man ganz klar sagen.
Das heißt, in diesem Bereich muss dann auf jeden Fall noch was passieren, ja. Auch im Hinblick der Gegebenheiten, wie du es vorhin jetzt angesprochen hattest, richtig?
Ja, ich meine, wir sehen es ja bei rumänischen Betreuungskräften, darum wollen wir da nachhaltig eigentlich eine Ausbildung machen in Rumänien, wo man sagt, okay, die meistens sind es ja Frauen, haben in Rumänien, wenn sie dann vielleicht nicht mehr in Österreich arbeiten wollen oder was auch immer, eine gute Ausbildung, mit der sie dann wieder gern zurückkommen oder haben mit durch ihre Deutschkenntnisse irgendwie einen Vorteil im Arbeitsmarkt, weil ich sage, es muss alles irgendwie nachhaltig passieren und es ist eh schon so ein nicht nachhaltiger Bereich, dass man sagt, okay, man braucht für 24-Stunden-Betreuung zu 95% ausländisches Personal, weil das bei uns keiner mehr um das Geldniveau machen muss. Und da überlegen wir uns schon sehr viel oft, wo man sagt, okay, ich kann das irgendwie besser gestalten und halt nachhaltiger, weil es darf nicht irgendwie einfach Personalressourcen verbrannt werden, das ist salopp gesagt, aber es ist natürlich schon wichtig, dass die Leute das länger machen können und irgendwie halt auch einen Nutzen aus dem Ganzen ziehen.
Gibt es bei euch im Startup einen strukturierten Prozess, wie solche Entwicklungen, ich meine, ihr müsst das jetzt doch in mehreren Ländern, sei es jetzt auf Pflegepersonalseite, aber auch natürlich auf Endkonsumentenseite, wenn man das mal so bezeichnen möchte, mitverfolgen. Macht ihr das irgendwie strukturiert oder ergibt sich das aus eurem Daily Business oder wie funktioniert das bei euch?
Ich meine, für mich ist es immer wichtig, also ich setze mich zumindest einmal im Monat hin, meistens auf einen Samstag oder Sonntag und schaue mal, weil man hat ja als Gründer, es wächst ja immer nur und man hat die eine Baustelle und die andere und man hat ja für diese Sachen dann oder für diese Prozesse oft dann keine Zeit. Und ich bin dann oft wirklich einmal im Monat, am Samstag oder Sonntag da im Büro und nehme mal Zeit, dass ich diese Prozesse halt irgendwie mal aufschreibe und verschriftlich und halt dann auch bei Mitarbeiter-Meetups halt dann auch bespreche und schaue, wie wir sie umsetzen. Zum Beispiel, was ein Thema halt auch war von der Struktur her, wenn wir jetzt schon relativ rasch jedes Monat wachsen, gibt es sehr viele Themen, die ich gerne jetzt mit meinem rumänischen Team besprechen will oder muss. Und ich habe jetzt zum Beispiel zu lang abgewartet, dass ich nach Rumänien fahre, weil immer Covid war. Ich war jetzt aber schon seit fast eineinhalb Jahren nicht mehr in meinem Büro. Und jetzt habe ich auch am Sonntag gestern beschlossen, okay, ich fahre jetzt in zwei Wochen trotzdem nach Rumänien und schaue, dass ich mich testen lasse und dass ich halt 72 Stunden dort bin und so. Weil ich sage, das muss man dann sehr oft wirklich persönlich einem Team besprechen. Und da gibt es halt so wir wollen halt dann mehr Tablets zum Beispiel einsetzen in den Haushalten, wo man Vitalparameter tracken kann. Also die Digitalisierung wieder weg vom Blatt Papier und so weiter. Und das sind also Sachen, dann brauche ich aber wirklich alle Mitarbeiter an Bord und man muss ja halt da wirklich, und da hilft es oft dann nichts, wenn man sie jetzt immer wieder Telefonie und so weiter macht. Und da muss man sich dann wirklich zusammensetzen und schauen, wie man es vonstatten geht. Aber es ist halt so Struktur. Es passiert sehr oft sehr viel einfach im Sein, weil einfach die Zeit nicht da ist, aber man muss sich, glaube ich, schon an der Nase nehmen und das dann irgendwann einmal, wenn es am Wochenende ist, einmal verschriftlichen und eine ganze Struktur abbilden, weil sonst verläuft man sich.
Ja, ist ja sehr beeindruckend. Anja, du als Geschäftsführerin dieses Startup hast dieses Startup ja eigentlich erfolgreich, nicht nur eigentlich, sondern du hast es erfolgreich auf dem Markt etablieren können, wie wir eben jetzt schon gehört haben. Du hast zukünftige Themen auf dem Schirm. So, und die folgende Frage, die wir dir jetzt stellen oder die ich dir jetzt stelle, da habe ich Sandra und mich vorher gefragt, ob wir dir diese denn überhaupt stellen sollen. Denn zum einen wollen wir es vermeiden, genau die stereotypische Kerbe reinzuschlagen, die wir eigentlich gleichzeitig kritisieren, und zum anderen wollen wir aber doch das Bewusstsein für eben Female Empowerment erhöhen, weil es ja eben doch eine Ungleichheit zwischen Mann und Frau gibt, und genau aus letzterem Grund soll dann diese Frage letzten Endes mit langer Vorrede gestellt werden, denn wie sehr hast du es als Frau oder wie sehr hast du als Frau Schwierigkeiten beziehungsweise Hindernisse gehabt, die ein Mann eventuell nicht gehabt hätte beim Aufbau deines Startups?
Keine schwierige Frage oder so, aber ich glaube, dass wir uns Frauen, ich habe heute am Frauentag ein bisschen darüber nachgedacht, aber ich glaube, wir Frauen gegenseitig stehen uns selbst oft am meisten im Weg. Also, dass man einfach als Frau gegenseitig der anderen sagt, naja, mach das lieber nicht, wer weiß, ob das so gut ist. Also, ich glaube, die Denkweise, es hört sich noch immer schlimm an, aber die Denkweise ist gegenseitig noch immer so, na, wir schaffen das ja eh nicht, das geht nicht. Also ich glaube, da muss man sich halt einmal rausnehmen aus diesem doch ein bisschen problematischen Kreislauf und sagen, na, also ich oder mein Team oder andere Frauen, die schaffen das schon sehr wohl. Und ich glaube, man darf dann auch vor allem Frauen nicht verurteilen. Das merke ich halt auch in der Gesellschaft nur sehr stark. Der eine geht halt 2,5 Jahre oder 5 Jahre in Karenz und der andere als Unternehmerin geht vielleicht halt dann nur ein halbes Jahr oder ein Jahr in Karenz. Und das ist jetzt nichts schlechter oder besser. Und ich glaube, wenn man diese Vorurteile vor allem von anderen Frauen nicht so hätte, dann wird es schon besser gehen. Und sonst, glaube ich, halt Richtung Gründung. Ich glaube, man muss da halt einfach von der, was man halt als Frau oder was ich halt nur lernen habe müssen, war oft, dass ich nicht so sensibel bin auf manche Sachen, weil das Geschäftsleben oder der Startup-Alltag ist schon sehr hart und oft muss man sich ja was anhören. Und ich glaube, also ich war persönlich erst oft vielleicht ein bisschen zu emotional am Anfang oder es ist mir zu an mich rangegangen und dann habe ich einfach lernen müssen, dass ich gewisse Sachen einfach runterschluck. Was ich sehe, was halt Männer auch oft machen und einfach generell härter bin und mir jetzt nicht persönlich jetzt irgendwie kritisiert vorkomme, sondern wirklich sage, okay, mein Unternehmen oder mein Geschäftsmodell wird gerade kritisiert, aber das bin nicht ich zu 100%. Also ich glaube, da muss man halt die Sachen irgendwie besser trennen lernen. Und ich sage, Mitarbeiterführung ist vielleicht ein bisschen schwieriger, auch wieder bei Frauen, was ich jetzt sehe halt, weil man beim Mann vielleicht als Mitarbeiterin vielleicht oft nicht so emotional ist, aber ich sehe halt, dass wir halt dann alle oft im Team sehr emotional sind und dass wir da halt wieder auf einen Common Ground passen, dann braucht es immer Mix. Und ich sage halt, die Investoren, die haben mich von Anfang an immer unterstützt. Also es gab da nie irgendwo eine einzige Andeutung, okay, du bist eine Frau, was auch immer. Also es war eher im Gegenteil, bin sogar mehr gepusht worden, glaube ich. Also ich glaube, man muss, glaube ich, eben gesagt, Durchhaltevermögen beweisen und nicht so emotional vielleicht oft reagieren. Dann hat man es, glaube ich, in den meisten Geschäftsfeldern auch zumindest die gleichen offenen Türen wie Männer.
Ja, eigentlich ein sehr schönes Statement für alle jungen Frauen, die sich da draußen vielleicht doch...
Vielleicht auch alte, oder?
Natürlich, alle Frauen, die sich vielleicht auch doch noch darüber trauen, ihre Idee zu realisieren. Okay, super, Anja. Wir wollen in unserem Podcast auch immer ein bisschen darüber sprechen oder auch die Awareness dafür schaffen, wie wir es jetzt gerade bei den Frauen noch ein bisschen gemacht haben, dass ja Fehler und Scheitern dazugehört und man einfach daraus lernen soll und ja, sich was daraus mitnimmt für die weiteren geschäftlichen Tätigkeiten. Und jetzt wollten wir bei dir nachfragen, gibt es denn bei dir auch so eine Fuck-up-Story, die du uns erzählen kannst?
Ich habe lange darüber nachgedacht, aber es gibt nicht wirklich so eine konkrete. Ich sage halt einfach wirklich so, es gab so Fehlentscheidungen, wo ich lange drunter gelitten habe, zum Beispiel eben OG, GmbH, das Thema, was ich vorher schon angesprochen habe, finde die richtige Unternehmensform vielleicht schon mal Anfang. Oder sei es jetzt in der Gründung, dass wir halt einfach zu dritt waren und dann passt es einfach zwischen den Gründern nimmer mehr so und wie komme ich dann aus der Geschichte wieder heil raus, ohne dass ich da jetzt sehr zu viel zerbrich. Oder sei es jetzt, ich meine, vielleicht das Wichtigste war, wir haben halt am Anfang unseren Businessplan komplett überschätzt. Also wir hätten glaubt, wir können so skalieren und haben einfach komplett falsche Annahmen getroffen. Und das hat sich beim Harmony Check zumindest gezeigt, dass es schon skalierbar ist, aber ja nicht in diesem Skyrocketing-Format, das wir uns so vorgestellt haben. Und ich glaube schon, dass wenn wir die Annahmen vielleicht besser getroffen hätten, dass wir vielleicht unser Jahr an Gründung oder mit den kleinen Fehlern, die wir überall gemacht haben, dass wir vielleicht ein Jahr erspart hätten an Learnings oder dass wir schneller irgendwie am Markt gewesen wären oder verschiedenes. Aber wie gesagt, Fuck-ups, so große hat es Gott sei Dank noch nicht gegeben, aber es gibt fast jeden Tag irgendwelche kleineren. Ja.
Ja. Darf ich fragen, wann ihr denn für euch festgestellt habt, dass diese Annahmen, die ursprünglichen Annahmen, die in eurem Businessplan festgehalten wurden, dann doch nicht so in dem Maße zutreffen?
Naja, wie wir dann wirklich am Markt draußen waren und verschiedenst eh mal gesehen haben, dass alle Agenturen ganz verschieden geführt sind und komplett andere Strukturen haben. Manche bilden selber aus und rekrutieren und die anderen haben sie wieder mit ausländischen Intermediären bedient. So ein komplett andere Geschäftsmodelle, mit denen wir nie so gerechnet haben. Oder wir haben dann auch gesehen, okay, in Frankreich oder Spanien, da gibt es gar 24-Stunden-Betreuung. Da gibt's, da pflegen eben die Angehörigen noch mehr. Da brauchen wir gar nicht das irgendwie viel Geld und Ressourcen verschwenden, dass wir darüber gehen. Wir haben halt einfach gesehen, wie dieser Pflege- oder Betreuungsmarkt im Endeffekt dann auch funktioniert. Und das wäre vielleicht, wenn man, aber es ist halt immer so ein gewisser Druck. Man braucht sehr schnell Geld als Gründer, weil sonst kann man nicht überleben, weil die Ressourcen sind meistens, die man hat, vor allem wenn man gerade jung ist, sehr, sehr begrenzt. Das heißt, man muss schnell irgendwie raus in den Markt, muss das Produkt fertig entwickeln. Von der anderen Seite, wenn man da Fehler macht, dann ziehen sie die halt sehr lange oft mit, aber ich sage so, nach 1,5 Jahren waren es dann schon zumindest bewusst, dass das, was wir aufgesetzt haben, so nicht stimmt oder stimmig ist am Anfang.
Wäre das also quasi ein bisschen unter fehlender Marktkenntnis, könnte man das so zusammenfassen? Ja. Weil so wie du jetzt mit uns sprichst, wirkt es eigentlich, bist du eine totale Expertin im Pflegebereich jetzt aus unserer Sicht und kennst dich da wirklich so gut aus. Aber du hast natürlich jetzt auch jahrelang da Erfahrungen gesammelt in den verschiedensten Ländern und Bereichen. Wie könnte man das als Gründer ein bisschen kompensieren?
Es ist schwierig. Ich weiß nicht, ich glaube, man muss das ja einfach vielleicht besser schon, bevor man Unternehmen gründet, wirklich so gut, also dieses UIG-Programm, glaube ich, was es ja gemeinsam mit euch und mit dem KWF gibt, wo man sagt, okay, man kann vielleicht schon vor der Gründung, bevor man GmbH, das haben wir nicht in Anspruch genommen damals, vorher schon wirklich Marktrecherchen nochmal machen und sich ein halbes Jahr um das kümmern. Das finde ich einmal gut, ohne dass man jetzt wirklich irgendwo ein Produkt oder irgendwie einen Umsatz schon erzielt. Weil ich glaube, das ist am Anfang sehr wichtig, einfach einen gescheiten Businessplan zu haben und vielleicht mit mehr Leuten zu sprechen und vielleicht auch die richtigen Ansprechpartner zu haben, die dann auch so ehrlich sind und sagen, es ist nicht alles super, sondern schaut auf das und das und das und das. Und ich glaube, da kann man eben sicher euch als Berater wahrscheinlich in Anspruch nehmen oder halt einfach wirklich größere Agenturen einmal im Rat fragen und sagen, ich bin in der Vorgründungsphase, macht das wirklich Sinn? Und sie einfach da vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen vorm Gründen schon.
Ja, finde ich super spannend, dass du das auch so unterstreichst nochmal, weil ich glaube, das ist für viele Startups ein sehr großes Thema, dass das ein bisschen übersehen wird, dass diese Marktrecherche und dieses wirkliche Herausfinden von allen Besonderheiten eines Marktes und der Zielgruppe einfach wirklich ganz enorm wichtig ist, um das Produkt richtig zu positionieren und in den Markt eintreten zu können. Das wird ganz oft übersehen. Ja. Okay, ich glaube, die brennendsten Fragen haben wir geklärt. In unserem letzten Teil des Podcasts wollen wir immer so ein kurzes Spiel machen quasi. Wir würden jetzt für dich einen Begriff ziehen und dir den dann jetzt in dem Fall über den Chat schicken. Wenn der Christopher das bitte übernimmt.
Ja, ich ziehe dann schnell was, jawohl.
Siehst du mal.
Okay. Ich schreibe mir das schnell.
Schreibt dir das schnell in den Chat. Rein, jawohl.
So, und jetzt müsste das dann eigentlich auch schon im Chat auftauchen. Passt ja ganz gut rein. Heute.
Wir haben es eh schon kurz angesprochen eigentlich heute, gell?
Siehst du den Chat?
Ja. Soll ich es umschreiben oder soll ich was dazu sagen? Dürfen das die Zuhörer nicht wissen, um was es geht und das erraten oder wie machen wir das am besten?
Nein, die dürfen schon wissen, was das ist. Was fällt dir dazu ein? Beziehungsweise, was schießt dir da durch den Kopf?
Ich meine, ich finde es wichtig, dass es so einen Tag gibt. Ich glaube, das ist von Land zu Land, was ich heute gesehen habe, komplett unterschiedlich ist. Also in Rumänien, ich habe heute mit meinen Mitarbeiterinnen gesprochen, da ist es wirklich so ein großer kommerzieller Tag, wo Blumen geschenkt werden und ein bisschen wie der Valentinstag, wo man essen geht und was man sieht, was alles, mit Covid ist nicht alles möglich, aber in Österreich ist es halt eher so, dass man sagt, okay, man macht vielleicht auch Frauenrechte und diese Ungleichheiten ein bisschen wieder Druck. Ich finde halt, es sollte nicht nur ein Tag sein, weil es ist am nächsten Tag dann schon wieder oft passé ist und es sollte einfach ein nachhaltigeres Denken sein. Dass es halt wirklich wichtig ist, erstens den Frauen zu sagen, glaube ich, allen, die arbeiten möchten, geht's arbeiten, aber auch vielleicht an Länder und den Bund da zu sagen, wir brauchen sicher noch mehr Kindertagesstätten, mehr Betreuung ab ein Jahr. Also das sehe ich bei sehr vielen Freundinnen, die schon Kinder haben, als extrem großes Thema. Wir brauchen halt auch wieder mehr Bewusstsein, dass es, wenn eine Frau nachdem das Kind ein Jahr ist, arbeiten geht, dass es nichts Schlechtes per se ist, dass da vielleicht der Druck auf viele Frauen fällt, die schon wieder vielleicht gründen wollen oder in die Arbeit zurückgehen, dass es jetzt schon vereinbar ist, aber muss halt auch die richtige Voraussetzung da ist. Und ich glaube, dass wir uns als Frauen mehr unterstützen müssen noch. Also ich mache das eben kleinen Rahmen und ich habe eine Mentorin zum Beispiel, also ich habe zwei Mentorinnen, eine aus Kärnten, auf die ich sehr viel oft eben mit der Rücksprache nehme, aber meine Mentorin ist die Geschäftsführerin von Apple, die Michaela Nowak-Scheid, die ist die Geschäftsführerin von Apple Österreich. Und mit der kann ich auch sehr viel besprechen. Und die gibt mir immer wieder Tipps und Tricks. Und das, ich glaube, wir müssen uns einfach mehr supporten, das einfach ohne dass man sagt, okay, ich will jetzt was dafür, sondern bei uns wieder die Jüngeren, also wir wieder den jüngeren Gründerinnen auch wieder was mitgeben. Ja.
Jetzt habe ich noch mal eine ganz kurze Frage bezüglich der Geschäftsführerin von Apple Österreich. Und zwar würde es mich ja dann immer interessieren, zumindest wenn ich jetzt ein Start-up hätte, inwiefern die Welten dann doch andere sind. Also man kann ja schon sagen, dass eure Welt, also Harmony and Care Welt und die Apple-Welt ja schon eine andere ist, aber zumindest was die Herangehensweisen an bestimmte Problematiken anbetrifft, ist es dann manchmal doch schon so anders, als man sich das vorstellt, oder ist das jetzt dann doch gar nicht so, wie soll ich sagen, verkehrt, wie man dann sonst jetzt die Wege gehen würde?
Ich glaube, also ich tue mir meistens mit der Mentorin von mir, eben mit der Michaela Nowak-Scheid, über Mitarbeiterthemen unterhalten, wie du jemanden promoten, was du mit Schwierigkeiten, was du zum Beispiel mit Investorenthemen, da hat sie. Oder eben, wenn man jetzt sagt, wir möchten das Unternehmen erweitern, neue Geschäftsfelder. Die hat natürlich nur begrenzt Ahnung, was Pflege und Betreuung betrifft. Aber sie hat natürlich schon, weil sie ist jetzt, glaube ich, um die 45 oder so, sie hat natürlich schon Ahnung, Erfahrung einfach als Geschäftsführerin. Und kann einfach sehr viel jetzt einfach weitergeben, was sie jetzt als Bauchgefühl sagen wird. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel wert. Und einfach so diese Connects haben. Also wir haben jetzt schon seit, glaube ich, 4 Jahren fast diese Mentorenschaft und Mentischaft gegenseitig. Und wir kennen uns jetzt einfach schon. Und es ist einfach ein sehr ehrlicher, schneller Austausch. Das passiert oft via WhatsApp oder einen schnellen Anruf und hat irgendwie jetzt keine richtige Form oder so. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da einfach jetzt schnell einmal losschreiben kann oder dass man auf irgendwelche Rechtschreibfehler achten kann oder so. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es schon eine Frau ist teilweise auch, weil die halt wieder kennt manche Themen halt auch, die ich halt auch so kenne. Und ich würde das nicht missen wollen. Also ich kann auch nur allen Startups oder Gründerinnen oder Gründer sagen, bitte schaut euch um einen gescheiten Mentor, weil das ist extrem viel wert.
Super. Es freut uns natürlich, dass du uns auch über so viel Frauenpower am Weltfrauentag berichtest. Sehr cool.
Genau.
Gut, dann danke, Anja, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und uns so viel über dein Leben als Geschäftsführerin von Harmony and Care erzählt hast. Hat uns sehr gefreut, dass du dabei warst. Ja, und vielleicht gibt es ja wieder mal was spannende Einblicke von dir und von Harmony and Care.
Ja, gerne. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Eine Stunde ist fast zu tratschen.
Und schnell vorbei, ja. Super, danke dir.
Danke. Das war doch jetzt mal ein tolles Gespräch, ein tolles Interview mit Anja Silberbauer. Mich hat es sehr beeindruckt, wie sie zunächst im Marketing angefangen hat und später dann aber die Geschäftsführung übernommen hat und wie es dann natürlich dann auch dazu gekommen ist, wie sie das Unternehmen erfolgreich auf dem Markt etablieren konnte. Eine sehr interessante Story aus meiner Sicht. Sandra, was hat dir denn gefallen?
Absolut, den Punkt habe ich mir auch aufgeschrieben, weil es eigentlich ja mal ein anderer Weg ist, wie man eigentlich zum Startup-Gründer wird. Ich habe mir noch aufgeschrieben, die Beschäftigung mit dem Markt, die Anja beschrieben hat, fand ich sehr interessant. Sie hat sehr viel Zeit investiert, um sich mit dem Markt auseinanderzusetzen und ist da eigentlich von der Novizin wirklich zur Expertin geworden, wenn man ja da heute ein bisschen zuhört, wie sie über die Pflegesituation spricht und den Markt erklärt, merkt man einfach, dass jetzt schon sehr, sehr viel Erfahrung da, die sie sich wirklich hart erarbeitet hat im Zuge ihrer Startup-Journey eigentlich.
Absolut, das kann ich auch nochmal eigentlich genauso unterstreichen. Nichtsdestotrotz, die Folge neigt sich jetzt dem Ende. Sandra, welche Folgen stehen denn als nächstes an?
Ja, in 2 Wochen gibt es die nächste Folge unseres Spiegelbildformats, wo wir ja immer etwas über das Bild, die Startups im Bild und auch das Kärntner Umfeld berichten möchten. Und da haben wir in 2 Wochen das Startup MapRex zu Gast, gemeinsam mit einem Experten des KWF. Und da sprechen wir neben der Vorstellung des Startups auch über die DDKD-Förderung und wie diese Förderung den Startups hilft und wie sie vielleicht auch für den einen oder die andere Zuhörerin ganz interessant sein könnte. Zusätzlich gibt es dann aber Ende des Monats auch die neue Folge von Bildlich gesprochen, unser längeres Format, und da haben wir Evelyn Steinberger-Kern zu Gast und sprechen mit ihr über ihre Blue Minds Company und wie sie damit Startups hilft, den Energiemarkt zu revolutionieren.
Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Diese Folge ist jetzt quasi dem Ende zugeneigt, also nicht nur zugeneigt, sondern damit jetzt eigentlich auch abgeschlossen. Das heißt, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie weitere Informationen zu Harmony & Care oder eben Anja Silberbauer haben möchten, dann finden Sie das natürlich wieder in unseren Shownotes, und ansonsten können Sie uns auch wieder Feedback und Informationen dalassen unter podcast@bild.or.at oder alle anderen Plattformen wie Instagram, Facebook oder eben LinkedIn. Habe ich irgendwas vergessen, Sandra?
Nein, ich glaube, es ist für heute alles gesagt. Danke, dass ihr dabei wart.
Ciao.